Die Schriftlesung steht heute im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Betet nicht wie die Heuchler. Sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht endlose Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folge nicht ihrem Beispiel, denn dein Vater weiß genau, was du brauchst, noch ehe du ihn darum bittest. Wir hören die Predigt von Pastor Christoph Krause.
Umbruchzeiten gehören zum Leben. Nach Phasen von längerer Stabilität oder vielleicht sogar auch Gleichförmigkeit kommt etwas Neues. Wir erleben das gerade auch in unserem Land, vielleicht politisch, Europa oder in der Welt. Wir erleben das vielleicht durch einen Arbeitsplatzwechsel, dadurch, dass ein Baby geboren wird, die Familie sich verändert, man in den Beruf einsteigt, was auch immer. Umbruchzeiten gehören zum Leben. Und das war zu allen Zeiten so. Das Volk Israel hat eine Umbruchzeit zwischen zwei Königen. Und das Volk, ja, hängt so zwischen den Stühlen und irgendwann treffen ganz viele tausende Soldaten eine Entscheidung. 360.000 Soldaten wandern über von König Saul zu König David. Und mitten in dieser Massenbewegung werden 200 Leute benannt, eine verschwindend kleine Menge. 200 Leute, erste Buch Könige beschreibt es so, von dem Stamm Issachar 200 Mann, und zwar solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Das ist ja die Frage dann, wenn Umbruchzeiten sind, wo finde ich jetzt Orientierung, wo finde ich Halt? Gerade so in den großen Strömungen unserer Zeit, in den Megatrends. Mache ich mit, steige ich aus, wo finde ich Halt? Und hier 200 Mann, nicht die Masse zählt, sondern die Zeichen der Zeit deuten können, erkennen können und dann nicht dabei stehen bleiben und sagen, früher war alles besser, sondern die Zeichen der Zeit erkennen können und dann wissen, auch orientiert an Gott wissen, was ist dran, was ist zu tun. Darum geht es in dieser ganzen Gottesdienstreihe Megatrends. Und ich wünsche uns, dass wir solche Menschen von Issachar werden, die mit Gottes Hilfe in den Umbruchzeiten und in den großen Strömungen wissen, was sie tun müssen, was ist dran. Und heute ein Trend immer besonders, immer besonders. Der führende Soziologe Deutschlands, Andreas Reckwitz, er ist Professor für vergleichende Kultursoziologie, ganz langsam, vergleichende Kultursoziologie an der Uni Frankfurt an der Oder. Er hat ein Buch geschrieben, Die Gesellschaft der Singularitäten. Ja, manchmal ist das ja so, ja, wenn Professoren Bücher schreiben, dann kommen da Worte drin vor, die muss man dann schon fast nachschlagen. Ja, Singularitäten, das meint, ja, Singular ist uns klar, Einzahl, einzigartig. Also eine Gesellschaft der Einzigartigkeiten, was ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist. Ja, wenn etwas einzigartig ist, dann kann es das nicht in Mehrzahl geben. Ja, und deswegen die Singularitäten ist eigentlich ja schon ein Widerspruch in sich. Ja, also die Gesellschaft der Singularitäten. Und er stellt drei Thesen auf über unsere Zeit, in der wir leben. Wir sind diese Gesellschaft der Singularitäten. Und er sagt erstens, Nur das Besondere zählt. Nur das Besondere zählt. Das Singuläre. Das zählt. Das Bekannte, das Allgemeine, das Gewöhnliche, der Alltag, das ist uninteressant. Routine ist tödlich. Also nur das Herausragende, das Hervorstechende, das ist wesentlich. Das ist Trumpf. Nur das, was mich von dem Normalen abhebt, wird beachtet. Ja, du kannst ja mal versuchen, heute bei YouTube aufzufallen. Nur das, was sich über das Normale erhebt, wird beachtet. Was ist das Besondere? Also nur das coole Zelt, das besondere Event, die besondere Community. Also ist das eine besondere Gemeinschaft? Ist das eine besondere Location? Ein besonderer Ort? Ja? Den Unterschied machen, das kommt ganz oft vor, wir müssen den Unterschied machen. Das Maß aller Dinge, sagt Reckwitz, ist der Mensch mit originellen Interessen. Was machst du so? Fußball? Ach du, Fußball, da spielen ja alle. Ja, kannst du nicht irgendwie Bungee-Jumpen oder wie heißen diese Kampfsportarten mit japanischen Schwertern? Oder erzähl mal was Interessantes, Fußball. Der Mensch mit originellen Interessen. Man findet mittlerweile, sagt Reckwitz, den Sinn und die Bedeutung im Leben, wenn ich etwas Besonderes mache oder etwas Besonderes bin. Und dann bringt er ein Beispiel, was eben nicht passt. Und das ist zum Beispiel Angela Merkel. Es ist eigentlich völlig egal, und das bewertet er auch gar nicht, es ist völlig egal, ob sie ihre Arbeit gut macht oder schlecht macht. Das, was nicht passt, ist, die ist einfach schon viel zu lange da. Ja, da ist ja nichts Besonderes mehr. Das ist langweilig. Da muss mal was Neues hin. Ich fand das so faszinierend, als Martin Schulz, ein neues Gesicht, klar, der war Europaabgeordneter, aber man kannte ihn nicht so wirklich. Als der kam und sagte, ich mache jetzt SPD, da hat irgendwie gar keiner, glaube ich, gefragt, wofür steht der, sondern das war einfach nur ein neues Gesicht. Und dann gab es so einen Schulz-Hype. Es ist nachweisbar, wie viele Leute in die SPD eingetreten sind aufgrund dieses Hypes. Einfach ein neues Gesicht. Nur das Besondere zählt. Ein zweites, sagt Reckwitz, bestimmt unsere Gesellschaft das Leben als Event. Das Leben an sich in unserer Gesellschaft bringt keine Erfüllung mehr. Ja, man kennt ja diese Malow'sche Bedürfnispyramide, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, also ganz unten ist Hunger. Wenn ich das habe, wenn ich satt bin, dann erwacht das nächste Bedürfnis Sicherheit. Also wenn ich weiß, ich habe was zu essen und ich sterbe nicht vor Hunger, dann möchte ich ruhig schlafen können, ne, und nicht im Schlaf erschlagen werden. Bedürfnis der Sicherheit, nächstes Bedürfnis. Dann kommt das Bedürfnis nach, Beruf, sinnvolle Tätigkeit. Dann kommt das Bedürfnis nach Individualität. Ja, also wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann kommt das Bedürfnis der Individualität. Und interessanterweise damals, der Begründer dieser Pyramide hat als oberstes Spiritualität. Das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft im Moment wiederentdeckt. Alle anderen Dinge sind längst abgedeckt. Und plötzlich fragt der Mensch wieder, oder merkt, das Materielle, der Wohlstand befriedigt nicht meine tiefsten Bedürfnisse. Und dann wacht die Sehnsucht nach Spiritualität auf. Oder eben zu sagen, ja, ich habe alles, ja, ist alles abgedeckt, also jetzt das Leben als Event. Das normale Leben schenkt mir keine Erfüllung, schenkt mir keinen Sinn. Das Leben muss ein Event sein. Die Suche nach dem Hype, die Suche nach dem nächsten Kick. Und Rickwitz bringt ein interessantes Beispiel. Er sagt, es gibt einen neuen Wahn in Deutschland. Die Hochzeit als Mega-Event. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt auf eine Hochzeit eingeladen wart, aber immer mehr Hochzeiten werden zu einem unglaublichen Event aufgeblasen. Als wenn das, ja, als wenn das Fest aller Feste ist. Als wenn damit im Prinzip, also wenn du das gefeiert hast, dann kannst du auch sterben. Da kommt dann nichts mehr irgendwie. Und dabei ist ja die Hochzeit ist ja nur der Start der Ehe. Ne? Eigentlich müsste man sagen, lass uns einen Gottesdienst feiern und fröhlich mit Freunden zusammensitzen und dann fangen wir mal mit der Ehe an. Aber es gibt mittlerweile in Deutschland Wedding Manager, Hochzeitsmanager, die das alles durchstylen und dann müssen Luftballons fliegen und weiße Tauben durchs Gebäude und was nicht alles. Ja. Mega-Events. Sind wir weit von entfernt, natürlich. Und Rickwitz sagt, das Unangenehme, Krankheit zum Beispiel, wird ausgeblendet. Oder Leid und Tod ist ein Tabuthema. Welches Kind sieht heute noch einen Menschen sterben? In der Familie. Das ist was völlig Normales, dass ein Mensch alt wird, krank wird und stirbt. Welches Kind, welcher Jugendliche erlebt das noch? Das wird aus dem Leben rausgedrückt. Das passt nicht zu einem Event. Das Leben als Event. Und ein drittes sagt Rickwitz, die Welt der Inszenierung. Die Welt der Inszenierung. YouTube haben wir gerade schon mal angesprochen. YouTube, Instagram. Ja, gibt so einen herrlichen Film, da liegt eine junge Frau auf der Couch und hat sich super geschminkt und die Haare gemacht und guckt nochmal im Spiegel und die Accessoires sind so um sie rum und dann macht sie ein Selfie und schreibt darunter, gerade aufgewacht. Ja, und das ist wichtig, wie viele Follower habe ich, wie viele Klicks hat mein letztes Foto gekriegt und so. Und es gibt ja jetzt seit einigen Jahren einen Beruf, der heißt YouTuber, Influencer. Man sagt, das sind die Menschen, die den größten Einfluss auf die Jugendlichen haben. Influencer heißt Einflussnehmer. Und deren Beruf ist es, von Hotspot zu Hotspot, von einer hippen Location zur nächsten zu fliegen, sich dahinzustellen und die neuesten Sachen anzuziehen, die neuesten Sachen in der Hand zu haben und zu sagen, hey, ich bin gerade auf Hawaii und hallo San Francisco und so und hier ist es nett und guck mal, hier, das habe ich und so. Ihr merkt, ich nehme das alles ernst. Und das ist, Leute, das ist eine brutalste Inszenierung. Da ist nichts echt. Und das sind die Influencer. Das nimmt einen riesen Zeitraum ein in unserem Alltag. Oder in dem Alltag, ich weiß nicht, ob in eurem, aber in dem Alltag der jüngeren Generation, sich damit zu beschäftigen. Abos zu nehmen von diesen Influencern und zu gucken, was machen die gerade. Brutale Inszenierung. Das Leben als Inszenierung. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ja, warum diese eine Tochter unbedingt nach Paris vor den Eiffelturm wollte. Nachdem sie das Selfie gemacht hatte, sagte sie zum Vater, wir können wieder nach Hause fahren. Das Wesentliche haben wir abgefrühstückt. Das Leben als Inszenierung. Was bietet uns das Wort Gottes jetzt hinein in diesen Trend, dass nur das Besondere zählt, das Leben ein Event ist und die Welt der Inszenierung ganz viel Einfluss nimmt in unseren Alltag? Lesen wir mal den Bibeltext. Betet nicht wie die Heuchler, sagt Jesus. Interessant, ja, die Jünger Jesu merkten, an Jesus war was Besonderes. Irgendwas war besonders an dem. Und sie merken irgendwann, es ist seine Gottesbeziehung. Jesus ist oft mitten aus dem Hype raus. Und hat sich zurückgezogen in die Gottesbeziehung. Und die Jünger merken, da ist was Besonderes. Und sie sagen zu ihm, Jesus, lehr uns beten. Lehr uns beten. Und der Text, den wir uns jetzt hier angucken, das ist der Text vor dem Vater unser. Lehr uns beten. Und dann sagt Jesus, betet nicht wie die Heuchler, sie beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selbst ausbezahlt. Also wir merken schon direkt, Jesus sagt, es geht nicht um Inszenierung. Gebet und Inszenierung passen schon mal vom Grundsatz her nicht zueinander. Betet nicht wie die, die so beten, dass möglichst alle es sehen. Und dann habe ich mich gefragt, dieser Lohn, dieser Gedanke des Lohns, was ist der Lohn einer Gebetsinszenierung oder was ist der Lohn einer Inszenierung überhaupt? Und der Lohn ist vielleicht das Gefühl, ich bin etwas Besonderes. Dass mein Selbstwert gesteigert wird, dass ich Beachtung bekomme, Bewunderung, dass ich Lob bekomme von anderen, Anerkennung. Das Gefährliche ist nur, wenn mein Selbstwert Steigerung von außen erlebt, ist damit immer einhergehend, dass ich auch immer unsicherer werde. Je mehr ich meinen Selbstwert verknüpfe mit Anerkennung von außen, je unsicherer werde ich. Weil diese Anerkennung kann ja ganz schnell wegbrechen. Und ich bin dann irgendwann von dieser Anerkennung von außen, von dieser Inszenierung bin ich abhängig. Das ist der Lohn. Und dann sagt Jesus, wenn du betest, geh in dein Zimmer. Da steht wenn, da steht nicht falls. Da steht auch im griechischen Grundtext wenn. Da steht nicht falls, da steht nicht, falls du mal betest, dann mach das so und so. Das Wort, das da steht wenn, das ist ein Wort von der Grammatik her, das beschreibt eine sich immer wiederholende Tätigkeit. Wenn du betest, es beschreibt eine Routine. Jesus sagt, wenn du betest, wie entsteht eigentlich Tiefe? Wie entsteht Stabilität? Sie entsteht durch Routine. Sie entsteht durch gute Gewohnheiten und nicht durch Events. Tiefe Stabilität entsteht nicht durch Events, sondern nur durch Routine. Nehmen wir mal die Nahrungsaufnahme. Ich glaube, dass du beim Frühstück nicht wirklich darüber nachdenkst, was du isst. Mund auf, rein, Energiezufuhr muss sein. Du denkst auch nicht jeden Morgen darüber nach, putze ich heute die Zähne oder nicht? Nehme ich die grüne Zahnbürste oder die rote? Eine Routine, eine lebenserhaltende Routine, ob Nahrungsaufnahme oder diese Grundhygiene, das ist Routine. Aber eine Routine, die gut ist, eine gute Gewohnheit, die das Leben fördert. Und genauso geht es um eine geistliche Nahrungsaufnahme. Die Bibel sagt, der Mensch lebt von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Geistliche Nahrungsaufnahme als Routine. Nicht drüber nachdenken, lese ich heute mal in der Bibel oder bete ich heute mal. Das war für Jesus ein Grundextrakt seines Lebens. Ein Grundbaustein. Mündigkeit, Reife entsteht durch Routine. Ich werde das nie vergessen, Grundlehrgang Metallbearbeitung. Ich hab ja Kraftfahrzeugschlosser gelernt in meinem ersten Beruf. Grundlehrgang Metallbearbeitung. Wir kriegten einen U-Stahl, ungefähr 10 mm. Und dann mussten wir 3 Linien anreißen auf jeder Seite und den einklemmen in einen Schraubstock und dann kriegten wir eine Feile in die Hand. Und dann sollten wir zu der ersten Linie runterfeilen. Und dann 20 Mann. Dann immer mit so einem Haarlineal da drauf, ist das gerade? Und dann hast du endlich geschafft, ja, die arme Schultern, alles tat weh, ne? Du hast gedacht, dieser blöde Meister. Und dann warst du fertig, hattest das einigermaßen gerade. Dann kam der, guckte, ja super, sagt er, jetzt die andere Seite. Und dann da gefeilt und dann wurde das vermittelt, ne, ist das auch schön zueinander. Und dann hattest du die erste Linie auf beiden Seiten runter, yay. Und dann war der erste Tag schon um. Am zweiten Morgen, alle kamen da so rein. Hängende Flügel. Und dann, was machen wir denn heute? Ja, die zweite Linie. Es war unglaublich. Und man hat sich natürlich gefragt als junger Mensch, was soll das? Ich meine, es gibt doch auch Schleifsteine. Haben wir auch gemacht zwischendurch. Ne? Wenn der Meister nicht guckte, ausgespannt eben zum Schleifstein. Um mal so ein bisschen ein paar Millimeter schneller runterzukriegen. Das Blöde ist, das sieht er ja, weil das ja blau wird oder so. Ne? Was sollte das? Du konntest, wie du die Pfeile halten musstest. Das wusste dein Arm hinterher im Schlaf. Fertigkeiten, Reife. Kommt nur durch Routine. Ich stand neulich auf dem Parkplatz neben einer Musikschule. Und da war ein Saxophonlehrer. Wir haben ja auch einen Saxophonisten, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Ein Saxophonlehrer, der hatte gerade Pause, war kein Schüler da. Und dann übte er eine Tonfolge von 6 Tönen, der Lehrer. Und da war so ein schneller Sprung drin, auf einen ungewöhnlichen Ton. Am Anfang habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig. Weil der hat das, ungelogen, eine Viertelstunde. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Immer wieder. Und irgendwann ist mir das so eingefahren, dass ich gedacht habe, wow, der braucht das. Der Lehrer, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, der brabraucht das. Eine Viertelstunde, 6 Töne immer hintereinander zu spielen. Und hinterher, wenn der das gemacht hatte, die Finger konnten das von ganz alleine. Und der Sprung kam. Reife. Wir können auch sagen, wenn man jetzt ein geistiges Thema annimmt, Mündigkeit entsteht durch Routine. Wenn es um den Glauben geht, wisst ihr, ich will keine Asche weitergeben, die ich von irgendwem mal bekommen habe oder die ich irgendwo aufgesammelt habe. Ich möchte, dass in mir ein Feuer brennt. Wie halte ich das im Gang, dieses Feuer? Gute geistliche Gewohnheiten. Da entsteht die Tiefe. Da entsteht die Mündigkeit. Da entsteht die Stabilität. Wenn du betest, sagt Jesus. Und er meint damit, bete. Regelmäßig. Nahrungsaufnahme. Und dann sagt er, geh in deine Kammer, geh in dein Zimmer und schließ die Tür hinter dir zu. Jetzt müssen wir wissen, wie waren die Häuser damals gebaut? Das waren Einraumhäuser. Können wir uns heute nicht mehr so richtig vorstellen. In diesem Einraumhaus gab es ein Podest. Warum? Unterhalb des Podestes, also in dem größeren Teil, lebten alle samt Tieren. Und dann auf dem Podest, da lagen die Schlafmatten, da konnte man die Schlafmatten ausrollen, da schliefen nachts die Menschen. Ja, und dann konnten die Ziegen da unten bleiben und die Menschen schliefen auf dem Podest. Es gab nur diesen einen Raum. Es gab, klar, wenn die Tiere mit drin sind, gab es nur eine Kammer. Und man kann sich vorstellen, was diese Kammer war. Das war die Vorratskammer. Das war das einzige, die einzige Möglichkeit, noch im Haus eine Tür zuzumachen. Und da gab es auch kein Fenster, weil wäre ja schlecht, wenn in der Vorratskammer eine Öffnung ist, damit man von außen sich bedienen kann. Und das ist hier gemeint. Jesus sagt, dann geh in die Kammer. Ich meine, es ist auch eine nette Vorstellung, sich in der Vorratskammer so seine stille Zeitecke einzurichten. Ja, ist die Frage, was dann mit Nahrungsaufnahme gemeint ist. Geistlich oder wie auch immer. Aber das ist gemeint, geh in die Kammer und wenn du die Tür hinter dir zumachst, dann ist es dunkel. Geh in die Kammer, zieh dich zurück, geh raus aus dem Rummel, geh raus aus dem Hype, zieh dich zurück in die Stille. Und mir ist es so wichtig, immer mal wieder zu hören, wer uns das aufträgt. Das sagt jetzt nicht der Pastor, sondern Jesus sagt uns das. Jesus brauchte das, lebte das vor und sagt, du und ich, sagt er zu uns, wir brauchen das. Und dann geht es weiter, Vers 6, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Bete zu deinem Vater, nur du und Gott im Dunkel. Keine Inszenierung. Das sehen wir auch in Vers 7 und 8. Leiere nicht irgendwelche endlosen Gebete herunter. Du musst nichts inszenieren. Du bist dort in der Kammer mit deinem Vater. Du darfst ehrlich und ruhig vor dir selbst sein und ehrlich und ruhig vor Gott stillstehen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wir hatten eine Gottesdienstreihe über das Thema Ehrenmann. Das war ja das Jugendwort 2018. Ehrenmann, und haben gesagt, Jesus, der Ehrenmann. Und da war eine Reihe, da hieß es, dem Ehrenmann folgen mit meinen Gefühlen. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese vier Grundgefühle, Angst, Wut, Trauer und Freude. Das sind die größten Antriebe in uns. Angst, Wut, Trauer und Freude. Und wir wissen auch, dass wir oft weitaus stärker von Gefühlen angetrieben werden, als jetzt nur von reinen Überlegungen. Und wenn wir dort dann, wie Jesus sagt, in der Kammer sind, in der Ruhe vor Gott und ehrlich werden vor uns selbst erst einmal und uns mit diesen vier Grundgefühlen auseinandersetzen, wer oder was hat mir eigentlich in der vergangenen Woche Angst gemacht? Wer oder was hat mich wütend gemacht? Wer oder was hat mich traurig gemacht? Und worüber habe ich mich so richtig gefreut? Ehrlich vor mir selber werden. Und dann mich entscheiden, mit diesen Gefühlen Jesus nachzufolgen, sie Jesus hinzuhalten, diesem Vater dort hinzuhalten. Und dann könnte das so aussehen: Ich entscheide mich, wie kann eine von Liebe durchdrungene Reaktion in Bezug auf die Angst aussehen? Dass ich mich nicht von der Angst leiten lasse, sondern von der Liebe. Wie kann in Bezug auf die Wut eine Reaktion aussehen, die zum Frieden führt? Wie kann in Bezug auf die Trauer eine Reaktion der Hoffnung aussehen? Und in Bezug auf die Freude, wofür bin ich dankbar und wie kann ich das feiern? Und dann merken wir, dann wird das sehr praktisch, da diese Zeit in dieser Kammer, wo ich ehrlich werde vor mir selbst und wo ich ehrlich werde vor Gott. Wisst ihr, Lebenserfahrung ist noch nicht der Schlüssel zur Weisheit. Es gibt Leute, die werden immer älter und man hat den Eindruck, so innerlich bewegt sich da nicht so viel. Nur reflektierte Lebenserfahrung schenkt Weisheit. Nur da, wo ich auch vor Gott Dinge reflektiere und ihm hinhalte, da kann Weisheit wachsen, Tiefe wachsen, Veränderung geschehen. Und dann sagt Jesus, der Vater sieht das Verborgene. Er sieht dich im Dunkeln. Das ist ja das Einzigartige. Gott sieht dich. Der einzigartige Gott sieht dich. Jetzt kommt der Leitsatz für heute. Der hat mit 5 Buchstaben zu tun. G, 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 U, G. G, 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 U, G. Ganz gewöhnliches Gebet, ungewöhnlicher Gott. Wenn du das mitnimmst heute, G, 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 U, G, vielleicht fragst du dich zu Hause noch, wofür stand das mal? Ja? G, 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 U, G, ganz gewöhnliches Gebet, ungewöhnlicher Gott. Der himmlische Vater sieht dich im Dunkeln, das ist das Besondere deines Lebens. Nicht ich muss das Besondere sein, sondern dieser Gott, dieser einzigartige Gott, der sieht mich selbst im Dunkeln. Ich brauche nicht erst aufzufallen. Ich brauche mich nicht erst abheben. Ich brauche nichts Besonderes sein, damit Gott mich sieht. Er sieht mich. Und er sieht dann auch das Verborgene, heißt das. Das kann uns vielleicht im ersten Moment Angst machen, dass wir denken, Mensch, ja, Gott sieht alles. Aber letztendlich ist das ja auch ein Riesenaufatmen, oder? Ich brauche diesem Gott nichts vorzumachen. Und ich kann ihm auch nichts vormachen. Ich brauche nichts inszenieren. Ich brauche nicht mehr sein, als ich bin. Ich kann mit allem zu ihm gehen. Dem, was geglückt ist und dem, was nicht geglückt ist. Er sieht mich. Was für eine Riesenentlastung. Und was für ein Glück, dass dieser Gott treu ist, ist kein Event-Gott. Ist ein treuer Gott. Der ist mir treu. Und die Bibel sagt sogar unabhängig von dir. Er ist treu. G-G-G-U-G. Ist da noch was, das heißt? Was heißt das jetzt für dich in deiner neuen Woche? Was kann das bedeuten? Wie entwickeln wir eine gute Gewohnheit, eine Routine in unserer Gottesbeziehung? Im Gebet, im Bibellesen. Das ist so uralt, ja. Ich kann auch jetzt nichts Neues sagen. Ich kann nicht sagen, nein, wir brauchen nicht mehr beten und Bibellesen, es gibt was ganz Neues. Aber die Frage ist ja, wie machst du es zu deinem? In deiner heutigen Zeit? Vielleicht, dass du dir eine App runterlädst, wo du jeden Tag was bekommst an Futter. Wo du dir die Bibel als Hörbuch runterholst und wenn du viel Auto fahren musst, sagst, ich höre Bibel während der Autofahrt. Dass du dir eine bewusste Zeit des Singens und Lobpreis gönnst. Das kann man heute alles machen. Auf Spotify gibt es auch christliche Musik. Dass du dir eine schöne Gebetsecke in deinem Zimmer einrichtest mit einem Tagebuch, wo du aufschreibst, deine Gefühle notierst und vor Gott bringst. Und ob das morgens ist oder abends ist, das ist alles völlig egal. Wie auch immer du das machst, ob du dir eine neue Bibel kaufst, sagst, ich möchte noch mal eine ganz neue Bibelübersetzung ausprobieren. Ja, Luther kenne ich jetzt und jetzt möchte ich mal Volksbibel oder Hoffnung für alle oder Gute Nachricht, Neues Leben. Es gibt in Deutschland so eine Fülle. Und sagen, ich möchte noch mal von vorne anfangen. Dann fang aber bitte nicht vorne an. Fang mal bei Johannes an. Johannesevangelium. Wie auch immer du das tust, es muss deine beste Zeit sein. Dein Rückzug in deine Kammer mit deinem himmlischen Vater, der dich sieht, der auf dich wartet. Warum sollte man das tun? Also mal ehrlich, habt ihr schon mal Filme gesehen, wo lange Sequenzen waren, wo Menschen gebetet haben? Ich auch nicht. Das ist ja auch total verrückt eigentlich. Ich meine, was will man da filmen, ne? Da sitzt einer, da passiert ja augenscheinlich nichts. Ja, warum sollte man das tun? Wir fliegen mal einmal kurz noch durchs Vaterunser. Da ist die Belohnung. Wir haben die ganze Zeit von Belohnung gesprochen. Euer himmlischer Vater sieht euch im Verborgenen und er wird euch belohnen. Was ist die Belohnung? Fragt Jesus. Und dann sagt er, und jetzt sage ich euch, wie ihr beten sollt. Und bitte, ich glaube, das ist klar, ja, es geht nicht darum, dass ich jetzt das Vaterunser im Luther-Wortlaut runterbete. Jesus bietet uns eine Maske, ein Muster. Und was ist darin enthalten als Belohnung? Es fängt an mit dem Vater im Himmel und es endet mit Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und wir merken, wir werden sofort hineinkatapultiert in etwas, das ist viel größer als ich. Jesus sagt, eine Belohnung ist, dass du in etwas hineingestellt wirst mit diesem Gebet. Das geht weit über dich und über dein Denken, über dein Leben hinaus. Und dann, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Ja, wie soll das denn bitte schön passieren, dass Gottes Name geehrt wird, dass er geheiligt wird, dass sein Wille geschieht auf dieser Erde? Wie soll das denn passieren? Durch dich und mich. Und wir werden nicht nur vom Kopf oder vom Herzen hineingestellt in etwas viel Größeres. Wir werden mit unserem Leben, mit unserem Handeln verbunden. Gott sagt, ich möchte, dass dein Leben eine Bedeutung hat. Du sollst mein Reich bauen. Du sollst meinen Namen heiligen. Du sollst dafür sorgen, dass mein Wille geschieht in dieser Welt. Das ist eine Wahnsinnswürde. Täglich Brot. Ich darf meine Sorgen abgeben. Täglich Brot gib uns heute. Ich gebe meine Sorgen ab. Alles das, worum ich mir Sorgen mache, darf ich ihm bringen. Jeden Tag. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Vergebung annehmen, Vergebung zusprechen. Was für eine Freiheit darin liegt. Ich darf frei werden, ich darf Freiheit schenken. Und wir glauben ja manchmal, dass wenn uns jemand verletzt hat, und wir dann sagen, das vergebe ich dir nie. Dann meinen wir würden den anderen damit irgendwie einengen. In Wirklichkeit sind wir selbst die Gebundenen. Das vergebe ich dir nie und das trage ich dann immer mit mir rum. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was für eine Freiheit. Versuchung und Böses. Er schenkt uns Halt, er schenkt uns Orientierung, er schenkt uns Schutz. Und wenn man das Vaterunser zusammenfassen will mit einem Wort, dann ist das das, wenn ich reingehe dort in meine Kammer vor meinem Vater, dann will er mir Frieden schenken. Shalom. Heil. Ich brauche meine Seele nicht aufplustern. Und sie wird immer unsicherer, sondern meine Seele bekommt von innen her Frieden zugesprochen. Ganz gewöhnliches Gebet. Ungewöhnlicher Gott. G, 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 U, G. Amen.